Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Vorschau auf den 23. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München marschiert in Richtung Titelgewinn und der Rest der Liga bleibt mehr oder weniger spannend. Wir werden 2 Stunden heute auf alle Spiele vorausschauen und natürlich auch das im Auge behalten, was in Pyeongchang passiert, denn Olympia ist auch bei meinsportradio.de ein großes Thema. Der Winter Games Podcast informiert euch tagtäglich über das, was in Südkorea so passiert ist. Empfiehlt sich also, wenn ihr Bock drauf habt, diesen Podcast auch zu abonnieren, genauso wie alle anderen Podcasts auf meinsportradio.de natürlich ganz genauso, die bei iTunes mit 5 Sternen zu bewerten und auf jeden Fall eine Rezension dazulassen, denn Feedback ist sehr wichtig und deswegen freuen wir uns sehr, wenn da was von euch kommt. Wenn ihr uns erreichen wollt bei Twitter, dann @meinsportradio. Ihr könnt meinsportradio.de auch bei Facebook finden, bei Instagram finden und könnt uns überall kontaktieren. Wir sind auf jeden Fall für jedes Feedback offen. Wir beginnen direkt mit einem Spiel, das ja sowohl den Abstiegskampf mit drin hat, als auch totalen Mittelmaß-Fußball, was aber für den Verein, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Ich spreche über den 1. FC Köln und Hannover 96 und begrüße dazu 2 Gäste bei mir in der Leitung. Für den 1. FC Köln von fc.com, Arne Steinberg. Hallo Arne.
Guten Tag.
Und für Hannover 96, Tobias Riemer von Hannover liebt, unseren 96-Podcast hier auf meinsportradio.de, vor kurzem die 200. Folge gefeiert. Hallo Tobias.
Ja, schönen guten Tag und diese Woche sogar die 201. So. Und wir hatten Oliver Seidler von Sky zu Gast. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören, auf meinsportradio.de zu finden.
Da auf jeden Fall reinhören. Tobias, ich habe von Mittelmaßfußball gesprochen, also tabellarisch meine ich natürlich, denn Hannover 96 schwankt da ja auch so ein bisschen in den Leistungen. Mal ist es Mittelmaß, dann geht's mal nach unten, mal nach oben. Aber im Endeffekt muss man sagen, 31 Punkte, die magischen 30 Punkte sind geknackt worden letzte Woche mit dem Sieg gegen den SC Freiburg. Kann ich die jetzt zum Klassenerhalt gratulieren und guckt man Hannover jetzt weiter nach oben und lässt man sich das gar nicht gefallen, wenn so ein dahergelaufener Podcast-Moderator sagt, Mittelmaßfußball?
Also genau, du hast es schon mal ganz genau getroffen. Ich war fast schon erbost und mein Puls schoss in die Höhe, als du mit Mittelmaßfußball kamst. Nein, der Blick auf die Tabelle zeigt es ja. Wir sind 9. Wir sind jetzt dann, glaube ich, auch seit diesem Spieltag wieder im oberen Teil der Tabelle, wobei mir das alles relativ wurscht ist, ob wir nun 8. sind oder 14. Hauptsache, wir haben genug Abstand zu Platz 16. Was das Spielerische angeht, und da ist dann so ein bisschen Kritik an deinen Worten natürlich auch angebracht. Ich fand, wir haben das gar nicht schlecht gemacht. Wir haben jetzt 3 Spiele gehabt gegen Wolfsburg, Hamburg und Freiburg, wo die Gegner, na ich sag mal, wenig bis überhaupt nichts zum Spiel beigetragen haben. Insbesondere Wolfsburg hat mich da sehr überrascht und sehr erschrocken. Die haben dann auch gleich 1-0 bei uns gewonnen. Aber ich fand, wir haben das dafür gar nicht schlecht gemacht. Das ist halt nicht so grundsätzlich unser Fußball. Wir spielen, glaube ich, lieber, wenn der Gegner uns auch ein bisschen was anbietet, wenn wir schnell kontern können, wenn wir nach Ballgewinn versuchen, über Bebu zum Beispiel oder auch über Klaus, über die Außen da mit Tempo nach vorne zu kommen. Das war in den 3 Spielen so gut wie überhaupt nicht gegeben, weil die sich hinten reingestellt haben, weil die nichts gemacht haben. Und dafür fand ich, waren die letzten 3 Spiele eigentlich soweit ganz okay. Wir haben da 4 Punkte geholt, ein Unentschieden gegen Hamburg, der Heimsieg gegen Freiburg 2-1 und die Niederlage gegen Wolfsburg habe ich auch gerade angesprochen. Also ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden zurzeit und wenn du fragst, wo guckst du hin? Ja, ich sage immer, ich gucke nach unten, aber jetzt sind noch 12 Spiele, wir haben 11 Punkte Vorsprung. Also wenn wir noch absteigen, Kevin, dann bin ich eh nächstes Jahr zweite Liga und kann in dieser Sendung nicht mehr mitmachen. Aber ich glaube, ich würde auch aus Prinzip ein Jahr jegliche Podcast-Arbeit verweigern und mich sehr, sehr, sehr ärgern. Nein, wir gucken nach oben, fertig aus und wir dürfen nicht mehr absteigen. Das kann nicht passieren.
Ja, ich mache das ja auch ein bisschen extra. Ich will ja die Gäste auch so ein bisschen provozieren dazu, da auch mir Kontra zu geben. Deswegen blicke ich aber gerne mit dir auf was anderes bei Hannover 96 und zwar dem Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, auch André Breitenreiter da immer so zuzuhören, was er so erzählt in Interviews, wie das Ganze in der Mannschaft von Hannover 96 läuft. Das fängt im Tor an, jetzt wahrscheinlich eher aktuell nicht mehr so, denn Philipp Czarn hat tatsächlich gute Leistung gebracht in den letzten Wochen, auch aufgrund unserer Kritik hier im Bullies auf meinsportradio.de natürlich ganz selbstverständlich. Aber auch sonst geht's ordentlich ab bei euch in der Mannschaft. Ne? Es ist sich keiner so richtig, das kann sich keiner so richtig sicher sein, dass er immer von Anfang an spielt, mit Ausnahmen vielleicht Waldemar Anton und auch Salif Sané, würde ich sagen. Aber ansonsten wird auch ordentlich durchgewechselt. Und das tut der Mannschaft gut und es tut dem Verein insgesamt auch ganz gut.
Ja, definitiv. Bei Czarn könnte ich jetzt widersprechen, aber das ist so eine komplizierte und schwierige Geschichte. Der hat jetzt gegen Freiburg mal wieder ganz gut gespielt. Davor waren es ein paar Mal nicht so gut. Also ich glaube, der Trainer will da auch nichts ändern. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, dass der Trainer sagt, nee, da machen wir keine Baustelle auf, was das Tor angeht. Ansonsten hast du vollkommen recht. Also es ist fast schon absurd, wie der Trainer da rotiert. Und er rotiert halt nicht von Woche zu Woche, sondern gefühlt immer so in 4 bis 6 Spielenblöcken, habe ich das Gefühl. War zwischendurch Hanik ganz klar die Nummer 1, hat Füllkrug dann mit seinem Hattrick da ihm komplett das, wie sagt man, das Wasser abgegraben. Ich glaube, so ist es richtig. Und ist jetzt unser Stürmer Nummer 1. Gerade auch im Mittelfeld, Schwegler ist da eigentlich gesetzt. Baggerlords war es lange Zeit, dann fummelte da Schmiedebach mal kurz drin rum. Jetzt ist Baggerlords komplett abgemeldet. Fossum spielt dafür die ganze Zeit. Also es ist sehr, sehr spannend, wie der Trainer da immer wieder rotieren lässt. Ist natürlich super, wenn du so viele Möglichkeiten hast und wenn du dann auch fast immer die richtigen Entscheidungen triffst und die richtigen Leute reinbringst. Und insbesondere Ivar Fossum ist da einer, ja, der mich schon fast begeistert und also auf jeden Fall überrascht, das kann ich ganz klar sagen. Der hat in der zweiten Mannschaft gespielt am Anfang der Saison und hat da auch wirklich nicht so tollen Fußball gespielt. Ich habe da ein paar Spiele gesehen und das war, da dachte ich mir, der sticht da jetzt auch nicht so richtig raus. Aber irgendwas muss der gemacht haben. Der hat im Training wahrscheinlich voll reingehauen und hat sich da wieder nach vorne gespielt, ist jetzt neben Schwegler aktuell gesetzt, was das defensive Mittelfeld angeht. Und das ist eigentlich eine sehr komfortable Position, denn wir haben mit Fossum da jetzt einen, der auch ein bisschen Fußball spielen kann, der ein bisschen kreativ ist, der vielleicht noch die ein oder andere Schwäche im Zweikampf hat, aber der zumindest das gute Gegenstück zu Schwegler ist, der hoffentlich dann am nächsten Wochenende wieder spielen wird können. Der hat den Hexenschuss, der hat ja, glaube ich, diese Saison den ganzen Körper einmal durchramponiert. Jetzt hoffe ich, dass der Hexenschuss weg ist und dann könnten wir mit Schwegler und Fossum im defensiven Mittelfeld anfangen und dann die Kölner vielleicht vor das ein oder andere Problem stellen.
Arne, kommen wir zum 1. FC Köln. Welcher Kater ist schlimmer? Der Kater nach Rosenmontag oder der Kater nach 3 sieglosen Spielen, nachdem man davor ja sich das eigentlich wieder ganz gut aufgebaut hat, auch dieses Selbstbewusstsein und man das Gefühl haben muss, dass das jetzt wieder so ein bisschen nach hinten losgeht?
Erstmal bravo für diese Karnevalsreferenz. Also bei mir persönlich ist es so, dass der Kater nach Rosenmontag eigentlich nicht existent ist, weil ich mit Karneval eigentlich relativ wenig am Mut habe.
Das macht dich sympathisch.
Die Art und Weise, wie jetzt der 1. FC Köln die letzten 3 Spiele bestritten hat, hat natürlich schon dafür gesorgt, dass jetzt die anfängliche Euphorie in Anführungsstrichen etwas abgeflaut ist. Aber ich glaube, das pendelt sich jetzt einfach auf normalem Niveau ein und jetzt scheinen die Leute dann auch tatsächlich erkannt zu haben, dass es mit dem Klassenhalt dann auch in der Rückrunde schwierig sein dürfte. Auch wenn ich immer noch glaube, dass der FC in der Rückrunde insgesamt eine vernünftige Punktebilanz einspielen wird, aber das wird nicht für den Klassenerhalt reichen. Von daher muss man sich neben dem Ende des Karnevals jetzt in Köln auch so langsam, aber sicher mit dem Abstieg abfinden.
Mit welcher Herangehensweise würdest du denn jetzt diese nächsten Spiele so angehen? Ich meine, du musst ein gewisses Risiko gehen, denn nur Siege helfen, das ist ja so auch das Motto des 1. FC Köln aktuell, um das noch zu schaffen, ist auch richtig. Trotzdem sieht man ja auch, also auch mit Bezug nochmal auf dieses Dortmund-Spiel, aber auch in Frankfurt, man hat sehr viel riskiert, sehr viel eingesetzt und ist dann ja das eine Mal richtig unter die Räder gekommen in Frankfurt und gegen Dortmund, war es halt dann doch bitter, wenn man auch da zurückgekommen ist. Wie würdest du es machen, wenn du jetzt Trainer wärst? Wie würdest du jetzt an so ein Spiel wie gegen Hannover 96 rangehen?
Extrem schwierige Aufgabe. Also ich habe das auch in dem Text bei uns bearbeitet unter der Woche. Es sind jetzt noch 12 Spiele, von denen der 1. FC Köln etwas mehr als die Hälfte gewinnen muss, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und selbst da wird es knapp. Und es ist natürlich für die Gegner, die jetzt nach Köln kommen oder die in Heimspielen dann auf den 1. FC Köln treffen, eigentlich eine einfache Aufgabe. Denn sie wissen, dass der 1. FC Köln die Initiative ergreifen muss. Sie wissen, dass der 1. FC Köln zwingend Tore schießen muss, um Spiele zu gewinnen. Und das ist für den Trainer der Gastmannschaft dann eigentlich relativ beruhigend zu wissen. Denn es gibt beim 1. FC Köln im Spiel mit dem Ball genügend Schwierigkeiten aktuell, die dann dafür sorgen, dass man selber daraus Kapital schlagen kann und dann eben durch ein gutes Umschaltspiel selber zu Torchancen kommt. Also es ist für Stefan Rutenbeck rein sportlich gesehen eine extrem schwierige Aufgabe, da die Balance zu finden. Und das Spiel gegen Dortmund war eigentlich sinnbildlich dafür, dass man alles versucht hat, um noch in den letzten Minuten das Spiel zu gewinnen. Das hätte auch klappen können, wie beispielsweise gegen Mönchengladbach. Gegen Dortmund ist es nur dann eben schief gegangen, auch verständlicherweise, weil die Art und Weise, wie die Mannschaft da gespielt hat, das in den letzten 10 Minuten, das war einfach zu sehr unausgewogen. Und da wird dann normal jede Bundesligamannschaft dann auch so etwas bestrafen. Gegen Eintracht Frankfurt hat Rutenbeck ja ein bisschen anderen Ansatz gewählt. wollte den Gegner etwas tiefer erwarten, wollte die Räume zwischen den Ketten gering halten und dann übers Konterspiel kommen. Das war dann so ein bisschen am anderen Spektrum, ist aber genauso schief gegangen. Also da sieht man, dass die Aufgabe für ihn extrem schwierig ist. Und meine Marschroute ist immer so lange wie möglich zu sehen, dass man die Null hält, so bis zur 60. Minute rum ungefähr, und danach versuchen, offensiv zu wechseln und dann irgendwas zu erzwingen. Denn wenn man zu früh zu großes Risiko geht, dann sind die meisten Spiele schon vorher gelaufen.
Ein Gewinner der Situation beim 1. FC Köln, des Trainerwechsels auch, ist Jorge Meré, der unter Peter Stöger nicht so zum Zuge gekommen ist, gegen Dortmund ja ein viel umjubeltes Tor geschossen hat und auch sich jetzt festgespielt hat in der Kölner Innenverteidigung. Ist das für dich auch so ein positiver Aspekt dieses Trainerwechsels, natürlich unabhängig davon, wie es unter Peter Stöger am Ende gelaufen ist, dass auch einzelne Spieler jetzt wieder die Möglichkeit haben, ihr wirkliches Können auch zu zeigen und sich ja auf Dauer auch beim 1. FC Köln festzuspielen?
Na, bevor wir jetzt hier falsche Informationen verbreiten, also Meré wurde auch unter Stöger eingesetzt und ich bin mir sicher, dass er auch.
Ja, nur, also ich auch die Art und Weise, wie er gewertschätzt wird, scheint bei Rutenberg größer zu sein als bei Stöger.
Von außen. Na gut, das ist dann auch immer eine Frage, wie sieht's mit der Konkurrenz aus, wer kann spielen, wie viel Spielpraxis bekomme ich am Stück, und jetzt unabhängig von der Trainerfrage glaube ich, dass Jorge Meré sich beim 1. FC Köln durchsetzen wird, weil er einfach von der Qualität her ein überdurchschnittlich guter Innenverteidiger ist. Das hat er schon in Spanien in jungen Jahren unter Beweis gestellt, als er bei Sporting Gijón in schwierigen sportlichen Situationen eigentlich meistens gut gespielt hat, als 19-Jähriger, als 20-Jähriger. Von daher funktioniert das auch in Köln. Und klar, wenn sich ein Spieler dann in einer solchen Situation gut verkauft und sich selber dann sogar vielleicht ins Schaufenster stellen kann, um dann bei einem Abstieg, der ja sehr wahrscheinlich ist, den Schritt weiterzugehen, warum nicht? Also dafür sind es auch Profis, und das gönne ich dann natürlich auch jedem Einzelnen.
Gut, dann schauen wir aufs Personal bei Hannover 96, Tobias. Du hast es gerade angesprochen, Pirmin Schwegler wegen Hexenschuss fraglich, Waldemar Anton unter der Woche ein bisschen Grippe geschwächt. Ja, und auch sonst die Frage an dich, wie würdest du es denn beim 1. FC Köln angeht und was denkst du, mit welchem Personal wird es andere Breitenreiter machen?
Ich glaube, er wird gar nicht viel verändern im Vergleich zum Freiburg-Spiel. Wie gesagt, Schwegler, wenn er kann, soll er spielen. Dann kann Anton wieder zurück in die Innenverteidigung, wobei er auf der 6 fantastischen Fußball gespielt hat. Er hat ja Sané 60%, 70%, 80% der Arbeit weggenommen, weil er einfach durch sein, ja, durch sein Spielverständnis, durch sein gutes Auge so viele Bälle früh abgefangen hat. Ich würde es tatsächlich gar nicht groß anders angehen als bisher. Wir müssen aus einer guten und sortierten Defensive, die ja aktuell bei uns immer mit einer Dreierkette, inzwischen mit dem Neuzugang Elis, Sané und dann halt Anton oder einem der gelernten Rechtsverteidiger, Korb oder Sorg, besteht. Dazu dann halt die beiden Außenverteidiger und dann nach vorne. Ja, Gott, was spricht aktuell gegen Klaus Bebu und Füllkrug? Also die drei machen das soweit ganz gut und dann hast du ja immer noch Martin Harnik, den du nachlegen kannst. Du hast theoretisch Charlie Benchop. Also ich würde das relativ ruhig angehen. Arne hat es gerade angesprochen, die Kölner müssen, wir müssen nicht. Das darf für uns eigentlich nur gut sein und man wäre ja fast verrückt, wenn man den Kölnern was anbieten würde und dann selber versucht, da wie wild nach vorne zu spielen. Wenn wir das Spiel in einem gruseligen Grottenkick 90 Minuten 0-0 gestalten, glaube ich, ist keiner bei uns unzufrieden und für uns tut es in der Tabelle ja wahrscheinlich sogar mehr gut als weh, wenn wir mit einem Punkt aus Köln nach Hause fahren. Von daher, ich hoffe, der Trainer sieht das genauso und ich bin davon sogar fest überzeugt, dass wir die Geschichte ruhig angehen. Um 13 Uhr ist die Pressekonferenz. Er wird uns dann erzählen, dass Köln eine gute Mannschaft ist, wo wir aufpassen müssen, wo wir konzentriert sein müssen. Na, ihr kennt die üblichen Geschichten, die da so erzählt werden. Und genauso wird es laufen. Wir werden das ruhig und konzentriert angehen und ich hoffe, aus einer stabilen Defensive, die nicht viel zulässt für die Kölner.
Ja, und beim 1. FC Köln, Arne, schön zu sehen, dass Marcel Risse wieder da ist, auch wenn er in Frankfurt als Simon Zoller angekündigt worden ist, aber das macht ja im Endeffekt nichts. Es ist der einzig wahre Marcel Risse, der endlich wieder einsatzfähig ist für den 1. FC Köln. Wird er auch direkt wieder ein Kandidat für die Startelf sein oder glaubst du, dafür kommt es noch zu früh?
Ja, ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Also ich persönlich kann mir ihn gerade dann vorstellen in diesen Situationen, wenn es nach einer Stunde, nach 70 Minuten noch unentschieden steht, ihn dann einzuwechseln und ein bisschen offensiver zu werden und Impulse zu setzen. Für die Startelf dürfte es noch nicht reichen. Hingegen glaube ich, dass beim 1. FC Köln viel daran hängen wird, ob Yuya Osako wird spielen können, ob er genügend Kräfte hat für dieses Spiel, weil er eigentlich der entscheidende Mann dafür ist, das Spiel aus dem Mittelfeld dann nach vorne zu tragen und insbesondere Terodde mit Bällen zu versorgen. Also ich glaube, wenn Osako spielt, wird es für den 1. FC Köln ein wenig einfacher vielleicht, aber wenn er nicht spielt, dann wird es schwierig.
Gut, dann wollen wir das Ganze natürlich tippen. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/tippspiel. Gibt es auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No-Sports zu gewinnen. Und an diesem Wochenende könnt ihr sogar doppelt gewinnen, denn wir haben ja noch unser DFB-Pokal-Gewinnspiel offen. Und zwar könnt ihr eine von 5 Jahresmitgliedschaften bei Amazon Music Unlimited gewinnen. Und damit könnt ihr alle Spiele des DFB-Pokals und der ersten Fußball-Bundesliga live auf eurem Smartphone oder wo auch immer ihr wollt hören. Was ihr dazu machen müsst, ist auf unserem Twitter-Kanal @meinsportradio auf unserer Facebook-Seite auf der Pinnwand euren Lieblingspokalmoment zu posten mit dem Hashtag MSR-Pokal und schon seid ihr in der Verlosung dabei. Am Sonntag um 23.59 Uhr ist da ein Sendeschluss. Jetzt nochmal zurück zum Spiel 1. FC Köln gegen Hannover 96. Arne, wie geht's denn aus?
Ich glaube, es wird ein Unentschieden. 0-0 oder 1-1 könnte ich mir vorstellen. Und relativ scharf formulierte und deutliche Äußerungen der Südkurve sind zu erwarten, denn da gab es ja beim FC jetzt unter der Woche auch genug Gesprächsbedarf.
Ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber dann wahrscheinlich nächste Woche dann umso mehr. Tobias, was ist dein Tipp?
Ja, unentschieden haben meine beiden Gäste bei Hannover liebt auch getippt. 2-2 hat Mareile getippt, Olli 1-1. Ich war mutig, ich bin sonst eher so der zurückhaltendere Typ, was diese Tipps angeht. Ich habe gesagt, wir gewinnen 2-1 in Köln und ich bleib dabei. Wir gewinnen 2-1 in Köln, wir haben dann 34 Punkte und nächste Woche strahle ich dir hier die Butze zusammen.
Okay, ich sagte erst, der FC Köln gewinnt mit 2-1, nur Siege helfen und ja, mal sehen. Vielleicht wird's was. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei Arne Steinberg von fc.com und bei Tobias Riemer von Hannover liebt, dem 96-Podcast hier auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit der Partie SC Freiburg gegen Werder Bremen.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.